Herzlich willkommen in eurem Gottesdienst. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Bin eingeladen worden von eurem Pastor heute zum Thema Wärst du hier gewesen zu predigen? Und ich muss euch sagen, es hat mir Spaß gemacht. Es ist ein tolles Thema, gerade so zu Anfang des Jahres, sich darüber Gedanken zu machen, was sollen denn diese vier Worte mir heute Morgen sagen? Also mir haben sie ganz viel gesagt, deshalb bitte ich euch um Geduld. Ihr werdet ein bisschen mit mir bleiben müssen hier, bis ich fertig bin. Und dann wollen wir mal sehen, was ihr zu diesem Thema zu sagen habt. Wärst du hier gewesen? Wer von euch hat sich schon mal gewünscht, die Uhr so ein kleines bisschen zurückdrehen zu können? 3 Minuten, Viertelstunde, 2 Jahre, wohin auch immer. Wäre einer hier, dem es gelungen ist, der könnte dann predigen. Weil ich muss leider darüber predigen, dass das nicht gelingt. Das gelingt nicht. Aber warum wollen wir denn die Uhr zurückdrehen? Worum geht's denn da? Tja, vielleicht etwas ungeschehen zu machen. Ein Satz, den wir gesagt haben, der jemanden verletzt hat, wussten wir in dem Moment, wo er draußen war. Anders zu handeln. Anders zu sprechen, besser zu entscheiden. Vielleicht ist es aber auch der Gedanke, wenn ich zu Hause gewesen wäre, dann wäre das nicht passiert oder das nicht. Wenn ich den Arzt schneller erreicht hätte, wenn ich noch an der roten Ampel hätte warten müssen, wenn ich nicht diesen einen schicksalshaften Satz gesprochen hätte, ich glaube, wir finden zig Beispiele für den Moment, wo wir sagen, es wäre schön, wir könnten die Uhr zurückdrehen und dann könnten wir Dinge ungeschehen machen. Mit dem Wissen von heute könnten wir dann im Gestern eine Kleinigkeit verändern. Das ist und bleibt ein Menschheitstraum, denn die Zeit werden wir nicht verändern können. Und vielleicht kennen einige von euch das hier. Los Jungs, was ist das? Wer weiß das? Ha? Ja? Das ist Hermine Grangers Zeitumkehrer. Genau. Ja, ihr lest alle nicht Harry Potter. Und ich muss zugeben, ich auch nicht. Aber ich habe das gefunden, als ich gegoogelt habe, was gibt es denn? Ich kenne nur Zurück in die Zukunft oder so. Das wäre jetzt aber das falsche Beispiel gewesen. Der will ja nach vorne, wir wollen ja nach hinten. Aber das ist Hermine Grangers Zeitumkehrer und ich habe mir sagen lassen, in der Realität funktionieren die nicht. Ein schönes Schmuckstück vielleicht, aber sie funktionieren nicht. Wir müssen im Hier und Jetzt mit dem Leben lernen, was gestern geschehen ist. Egal wie schmerzhaft und unerträglich es auch sein mag, und wir müssen uns da immer wieder konfrontieren mit unserem eigenen Versagen, mit Krankheit, mit Tod, mit Sterben, mit allem, was wir nicht verhindern können. Wärst du hier gewesen? Ein Satz, den man auf viele Arten und Weisen lesen und auch hören kann. Manche von uns, und das sind die, die oft so ein ganz weit offenes Appellohr haben, ihr wisst alle, was das ist, die in jedem Satz sofort hören, was sie zu tun haben oder was es vielleicht gebraucht hätte oder so, sind vielleicht 3 oder 4 anwesend, ich rede mal kurz drüber, die hören in diesen 4 Worten gegebenenfalls einen Vorwurf. Wärst du hier gewesen? Die hören vielleicht auch Bedauern. Eine Verletzung, eine Enttäuschung, du warst halt nicht da. Doof. Das war doof. Aber mit einer anderen Betonung hören einige von uns vielleicht in diesem Satz Anfang, wenn du hier gewesen wärst, Klammer auf, mit deiner Persönlichkeit, mit deinen Fähigkeiten, mit dem, was du kannst, dann hätten wir die Situation verändern können. Dann wäre vielleicht alles gemeinsam leichter gewesen, wir hätten es durchgestanden. Und in diesem Satz hören wir Vertrauen, die Hoffnung und auch die Erwartung, dass sich etwas verändert an der Situation, in der wir uns gerade befanden. Wärst du hier gewesen? Wärst du hier gewesen, Herr? Dieser Vers ist einer der bekanntesten Geschichten des Johannesevangeliums und halbiert und aus dem Zusammenhang gerissen, können wir den wild in die Runde diskutieren, wie er wohl gemeint gewesen sein könnte. Machen wir aber nicht. Ich hole euch jetzt mal in diese Situation, in der er gesprochen worden ist, und wir merken ganz schnell, unsere vielen Spekulationen über den Verfasser, die sind da gleich obsolet, weil schon ein Satz weiter finden wir heraus, wie die Verfasserin diesen Satz gemeint hat. Also, Jesus hatte eine besondere Verbundenheit mit drei Geschwistern. Martha, Maria und Lazarus heißen die. Und die lebten in Bethanien und als Lazarus schwer erkrankt ist, schicken die Schwestern nach einem Freund. Wer könnte das gewesen sein? Jungscha Antwort, genau. Jesus ist immer, merkt ihr euch, ne, für immer? Jesus ist immer richtig. Genau. Jesus, genau, denn die wussten, der ist in der Nähe. Na, welch glückes Geschick. Johannes 11, Vers 4, Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Als Jesus das hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, dass der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Mega Antwort. Die hätte ich voll erwartet. Ich sag, Herr hier, den du lieb hast, der liegt krank herum, komm mal schnell. Und ich kriege so eine kryptische Antwort. Mir hätte ja ein einfaches, jo, komme gleich, gereicht. Vers 5 sagt uns, dass Jesus Martha und ihre Geschwister wirklich liebte. Nachdem Jesus die Botschaft gehört hat, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Dann forderte er seine Jünger zum Aufbruch auf. Ah, doofe Geschichte. Die waren überhaupt nicht begeistert. Die hatten null Bock, nach Bethanien zurückzulatschen. Also A, latschen. B, da waren sie gerade einer Steinigung entkommen. Ein wahnsinnig toller Ort, um zurückzukehren, oder? Ja, will man sofort wieder hin, schon klar. Genau. Also was sagen die zu ihm? Nee, das machen wir nicht, doofe Idee. Wie kommst du bloß drauf? Wir sind doch nicht irre. Aber zu diesem Zeitpunkt wusste Jesus bereits, dass Lazarus gestorben war und dass er ihn auferwecken würde. Nach vielem verbalen Hin und Her, das erspare ich euch heute, weil es heute um was anderes geht, zwischen den Jüngern und ihm, wo auch wieder völlig klar wird, dass sie ihn überhaupt nicht verstehen, gar nicht, egal was er sagt, aber es ist ja auch manchmal so kryptisch, wir verstehen das, dass sie ihn nicht verstehen, da schafft Jesus mit einem Satz Tatsachen. Und diesen Satz, den merken wir uns mal für später. Lazarus ist gestorben und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin. Hallo? Damit ihr glaubt. Naja, wenn das nicht kryptisch hoch 10 ist. Also in dem Moment wussten sie alles, was sie vorher argumentiert hatten, nämlich Lazarus schläft doch nur, dann wecken wir ihn halt nicht auf und so. Das war es wohl nicht. Also in dem Moment wussten die, irgendwas ist anders an dieser Situation, als sie geglaubt haben. Und wahrscheinlich wissen sie nicht so genau, warum denn Jesus jetzt nun unbedingt froh ist darüber. Also diejenigen, die das alles gar nicht wissen, was da gerade passierte, sind Maria und Martha. Denn die warten ja zu Hause. Und aus meiner Sicht müssen die sich ja auch gar keine Vorwürfe machen. Die haben alles richtig gemacht. Als ihr Bruder schwer erkrankte, sandten sie rechtzeitig um Hilfe. Adressat war richtig, ne? Jesus hatte schon überall und gerne geholfen. Warum ihn also nicht rufen? Aber die Hilfe kommt zu spät. Lazarus war bereits 4 Tage tot, als Jesus endlich in Bethanien eintrifft und der Tod hatte unveränderbare Tatsachen geschaffen. Oder nicht? Tod ist tot. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Also über den Satz kann man auch ungefähr 20 Predigten schreiben, weil da spiegelt sich so viel persönlich-menschliches drin, den finde ich auch ganz spannend. Warum geht Martha entgegen? Warum bleibt Maria zu Hause? Alles ganz einfach aufzulösen. Es war ihr Freund und Martha ging ihm entgegen, obwohl es jenseits jeder Konventionen war. Eine jüdische Frau verließ nicht einfach die Trauergesellschaft, sie rannte nicht aus dem Haus und schon gar nicht lief sie einem Mann entgegen. Maria bleibt zu Hause. Sie erfüllt die Tradition, die Konvention, sie kümmert sich um die Gäste, sie wartet, dass derjenige, der kommt, zu ihr ins Haus kommt. Und dann spricht Martha diesen viel diskutierten Satz. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Klappt das hier? Ja. Das ist eindeutig einer dieser Sätze der Kategorie, ich wünschte, ich könnte die Uhr zurückdrehen. Wir würden heute etwas moderner sagen, hätte Fahrradkette. Na, alles so Dinge, die etwas aussagen. Und Ich bin keine Deutschlehrerin, aber Deutsch ist meine Leidenschaft. Und obwohl eben bei dem Lied habe ich wieder gedacht, nicht alles ins Deutsche übersetzen. Das ist so kompliziert zu singen. Ne? So viel Text plötzlich auf der Folie. Als wir es auf Englisch gesungen haben, war es die Hälfte. Ja. Aber der Konjunktiv ist etwas Besonderes. Den nutzen wir nämlich, die Kinder beim Spielen. Ich spiele, ich wäre oder ich hätte oder ich könnte oder so. Und wir benutzen es, wenn etwas noch im Bereich des Möglichen liegen könnte. Auf Deutsch Möglichkeitsform. Wusstet ihr alles, ich weiß. Genau. Der Konjunktiv zeigt jedoch dann doch nicht an, dass alles möglich ist. Es entspricht nur einem Wunsch. Das Erstaunliche aber ist, Marthas Satz ist nämlich kein Vorwurf, sondern er ist eine Aussage und vor allem ist er ein Vertrauensbeweis gegenüber Jesus und seinen Fähigkeiten. Und hier kann man wieder mal ganz exemplarisch das Beispiel dafür nehmen. Bitte nehmt keine Bibelverse direkt aus dem Zusammenhang, weil dann kommen so viele Fragen auf. Wenn wir nämlich jetzt den nächsten Satz lesen, dann stellen wir fest, dass es ganz klar ist, wie Martha das gemeint hat. Es schwingt nämlich die begründete Hoffnung mit, das hätte alles anders sein können, wenn Jesus da gewesen wäre. Ganz viele Konjunktive. Es ist ihre persönliche Einschätzung, und die hat ganz ursächlich nur mit Jesus zu tun, dass ich hätte etwas ändern können, wenn er da gewesen wäre. In einer hoffnungslos erscheinenden Situation wäre er der Hoffnungsträger gewesen. Und sie kannte Jesus, sie hat ihn erlebt. Wir sind im dritten Jahr seines Wirkens, also eigentlich kurz vor seinem Leidensweg. Die wussten ganz viel über Jesus und sein Wirken. Die hatten Wunder erlebt. Und sie wusste, in der Gegenwart Jesu hätte der Tod keine Macht gehabt. Und das drückt dieser Satz aus. Diese Gewissheit spiegelt sich wieder. Und jetzt kommt der Beweis, dass das richtig ist, was ich euch erzählt habe. Denn dann sagt sie, nachdem sie gesagt hat, wärst du doch hier gewesen, aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Und Jesus antwortet diese Gewissheit mit einer Verheißung. Das hatte er den Jüngern ja schon gleich vorne erzählt. Dein Bruder wird auferstehen. Und dann bricht sich doch da echter Optimismus Bahn, oder? Ja, welch Glück! Das bleibt nicht so. Die Möglichkeiten, die ich in Erwägung gezogen habe, muss Martha doch gedacht haben. Endlich! Ja, mein Bruder wird auferstehen. Er wird wieder lebendig werden. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich bin so ein Typ wie Martha. In meinem Kopf sind dann also ganz großer Optimismus und dann komme ich sofort zur Realität zurück. Und mein nächster Gedanke an dieser Stelle, und deshalb habe ich ihn auch hier hingeschrieben, ist, kann Jesus das tatsächlich tun? Kann er die Zeit auf wundersame Weise zurückdrehen durch sein Wort? Ich meine, im Gegensatz zu Martha habe ich das ja nicht so erlebt, aber sie hat das ja erlebt. Jesus hatte schon die Tochter des Jairus auferweckt. Also Totenauferweckung war jetzt, ich will nicht sagen an der Tagesordnung, aber jetzt nicht so selten wie heute. Gibt Gott Lazarus eine Gnadenfrist? Wiederholt Gott also ein Wunder wie der Auferweckung und holt ihren Bruder Lazarus zurück? So viele Gedanken auf einmal. Und deshalb bleibt Martha, sicherheitshalber bei dem, was sie schon kennt. Dem, was sie gelernt hat, was ihrer jüdischen Tradition entspricht. Denn das ist ihre Glaubensrealität, das ist die Gewissheit, die sie im Kopf hat, worauf sie sich immer verlassen kann. Das ist das, was sie gelernt hat. Das hören wir hier. Ich weiß, dass Lazarus auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Also Jesus sagt, dein Bruder wird auferstehen und sie antwortet mit gelerntem Wissen. Das klingt verdammt lang hin für eine Auferweckung. Also gerade eben habe ich ja noch gedacht, das passiert sofort. Ja, Martha vielleicht auch eine Sekunde. Und in der zweiten Sekunde war sie bei dem, ja klar, natürlich, weiß ich doch. Und dann holt sie ihre Traditionen zurück und sagt diese Glaubenssätze, die wir alle auswendig können und die inhaltlich völlig richtig sind, aber die mein Leben, mein persönliches, nicht substanziell verändern, weil ich damit nichts anfangen kann. Weil das nicht lebbar ist für mich. Jeder von uns kennt sie, aber es liegt kein Trost in ihnen, nur Sicherheit. kein Trost. Jesus spricht dann zu ihr und da überlässt er ihr eben nicht mehr diese kognitive Ebene, sondern dann kommt Jesus direkt zu ihr. Denn er wird sehr persönlich und er sprengt alles, was Martha bis dahin gedacht hat. Und das ist ein Satz, den kennen wir alle und über den haben wir schon viel nachgedacht. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Was ein fetter Satz. Er holt alles, was sie hier hat, nach hier. Und das ist das, was wir uns immer alle wünschen. Oder wünscht ihr euch das nicht? Dass das, was wir alles so wissen über Jesus, über die Bibel, über das, dass das im Alltag spürbar, lebbar, erlebbar ist, das wünsche ich mir. Und da holt Jesus das hin. Maria ist wieder nach dem ersten, oh, mein Bruder wird auferstehen, wieder bei diesem, ja natürlich und ja, am letzten Ende und Ewigkeit und so. Und jetzt kommt Jesus und sagt, nee, stopp mal, ich bin's, um den es geht. Schau auf mich. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Und dann fragt er etwas. Tada! Glaubst du das? Glaubst du das? Na, ich wäre im Stress, wenn ich Martha wäre. So ein fetter Satz in einer kritischen Situation und er endet mit einer Frage an mich. Glaub ich das? Ja, glaub ich das? Wir müssen uns ja so vorstellen, wir sind ja jetzt so ein bisschen die distanzierten Beobachter dieser Geschichte. Martha steckte da richtig drin. Die stand vor Jesus oder die saßen irgendwo und die reden miteinander. Und dann kommt hier diese fette Kehrtwende und dieser Durchbruch in ihren Gedanken. Und endet mit der Frage, ob sie das glaubt. Der Glaube ist das Schlüsselwort schlechthin. Nicht nur in dieser Passage, in der es ja schon zigmal vorgekommen ist, das Wort Glauben, sondern in der ganzen Erzählung. Was sagte Jesus nochmal in Vers 14 zu seinen Jüngern? Ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht, Anmerkung von mir rechtzeitig, da gewesen bin, damit ihr glaubt. Jesus wusste, es braucht einen Weg. Es braucht einen Weg bis dahin, dass sie das erfassen können und dass sie das glauben. Und jetzt steht er an diesem Weg und seine Jünger sind ja nie weit von ihm entfernt, steht er da und er stellt den Jüngern vielleicht die gleiche Frage, er stellt sie direkt an Martha, glaubst du das? Jesus holt quasi für alle Anwesenden das Thema, um das es hier geht, von einer abstrakten auf eine zutiefst persönliche Ebene, weil jetzt geht es nicht mehr um Lazarus, jetzt geht es um Jesus. Es geht darum, dass Jesus hier, und wir wissen geschichtlich gesehen kurz vor seinem Leidensweg, auf seinen Tod und seine Auferstehung hinweist. Und es geht um seine Autorität und seine Macht. Es geht um die Menschen, die da stehen, damals und heute. Und es geht immer um ihren Glauben und um ihr Leben und die Entscheidungen, die sie darin treffen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da lebt und glaubt, ne? Leben und Glauben, wer wird nimmer mehr sterben? Glaubst du das? Frage an uns. Glaubst du das? Und Leute, das ist nicht das Kleingedruckte im Vertrag mit Gott. So eine kleine Frage. Glauben wir das? Aus meiner Sicht ist das der Hauptbestandteil der Frage, die Jesus an uns stellt. Sind wir da? Glauben wir das? Hauptbestandteil der Ewigkeit mit Gott ist die richtige Beantwortung dieser Frage. Und das Leben auch danach. Haben wir diesen österlichen Glauben, dass der Tod kommen mag, dass er uns gewiss und unabänderlich einholt, es keinen Zeitumkehrer und keines Wunders bedarf, damit wir ihm von der Schippe springen? Der Tod hat seine Macht verloren. Jesus hat ihn überwunden. Und es braucht nur Glauben allein. Luther nannte das sola fide, Glauben allein. Jesus holt uns mit diesem Satz aus der fernen Zukunft des letzten Tages in die Gegenwart und bindet die Hoffnung, die Martha von Anfang an hatte, diese Hoffnung, wenn du da gewesen wärst, an seine Person. Und Jesus in seiner Person ist selber die Auferstehung und das Leben. Und damit wird das aktiv und praktisch. Damit ist es nicht mehr ein abstrakter Begriff. Jesus ist nah. Er war nie weg in keiner deiner Situationen. Wir haben eben Lobpreis gemacht. Ich habe extra darauf geachtet. In keinem der Lieder kommt irgendetwas anderes vor als das. Herr, du bist nah. Ne? Der Gott, der unser Leben irgendwie erhält. Ne? Alles haben wir gesungen. Wir singen das. Das ist das eine. Die Frage, die Jesus dir heute Morgen stellt, ist, glaubst du das auch? Und bitte, für mich braucht ihr das nicht beantworten, ja? Also mir muss jetzt hier keiner hinterher sagen, ja, ich glaube das alles. Ich weiß genau, wie schwer Glauben ist und dass ich das durch unseren Alltag tragen muss. Aber ich wollte heute Morgen euch hinbringen dahin zu sagen, beantworte das nicht einfach so lax, so, na, klar, glauben wir, alles klar. Sondern lass das mal durch den Filter laufen, durch den Kopffilter, damit das im Herz ankommt. Was bedeutet das wirklich? Dass wir am Ende unseres Lebens sterben müssen, das hat Jesus nicht abgewendet. Das hat er auch nicht außer Kraft gesetzt. Das hat er beispielhaft überwunden bei Lazarus, wie wir gleich hören werden. Wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Das ist konkret und aktiv und das ist unser Alltag, aber es hat nichts mit dem tatsächlichen Tod zu tun. Den hat Jesus nicht außer Kraft gesetzt. Sondern da blickt Jesus weit über unseren irdischen Tod hinaus. Und da ist die Frage, glaubst du das? Lassen wir uns wirklich von Herzen auf Jesus ein? Ja oder nein? Vertrauen wir oder bleiben wir bei diesem leisen Vorwurf in der nächsten Situation, die nicht so ausgeht, wie wir sie uns vorgestellt haben, wo wir gerne die Uhr zurückdrehen würden? Sagt, ja, Jesus, wo warst du denn? Alle spüren dich, alle, nur ich nicht. In meiner Situation bist du nicht. Doch ist er. Aber vielleicht bist du nicht in deiner Situation bei Jesus. Das kann sein. Martha antwortet mit einem sehr persönlichen Bekenntnis und sie weiß, hier geht es nicht mehr um die Auferweckung ihres Bruders. Das hat sie verstanden. Es geht um sie. Es geht um ihre Beziehung zum lebendigen Gott und sie vollzieht sozusagen diesen Lehrbuchtext, diesen Schritt aus dem Lehrbuchtext, ja, ich weiß, die Auferstehung am jüngsten Tag, hin zur lebendigen Gegenwart und sie antwortet ihm sehr sicher, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommt. Revolution. Wir müssen uns versuchen, in diese Zeit zurückzuversetzen. Für uns sind das so Sätze, wie so, ja, wissen wir. Christina, brauchst du gar nicht länger drüber sprechen, kennen wir schon. Ich weiß, dass ihr das kennt. Ich habe es auch schon ein paar Mal gelesen und im Kindergottesdienst war ich auch und da gab es die Geschichte auch schon. Ich habe das auch schon ein paar Mal gehört. Es ist die Frage, was spricht uns heute Morgen davon an? Was will Jesus uns denn heute Morgen mit dieser Geschichte sagen? Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist. Für Martha war das eine Revolution. Bis dahin galt all das, die Erfahrung der Väter, der Vorväter, das, was ihr gelehrt worden ist. Aber Jesus war plötzlich da und sie schafft diesen Shift, diese Umkehr von dem, was im Kopf ist, zu dem, was ins Herz fallen muss. Religiöses Wissen gegen wirkliche Gewissheit des Herzens. Und ich habe so eine Gruppe, mit der ich mich treffe. Wir sind zu viert und wir haben irgendwann mal angefangen, das Johannesevangelium zu lesen und haben gedacht, das machen wir jetzt mal ein paar Monate. Also inzwischen sind es Jahre. Wir sind inzwischen auch weiter als Kapitel 11. Aber Johannes hat uns unfassbar viel gelehrt. Und Johannes geht es in seinem ganzen Evangelium und ganz bestimmt auch hier im 11. Kapitel eigentlich nur um eine Sache. Dass Menschen verstehen, was es heißt, an den auferstandenen Christus zu glauben. Und es geht immer um Jesus, um sein Leben, sein Sterben, seine Auferstehung. Es geht immer um Glauben und Unglauben, wie passend unsere Jahreslosung dazu. Und der Glaube an Christus, der verändert alles. Und das ist die zentrale Botschaft bei Johannes. Das ist sie auch bei den vielen anderen Evangelisten, aber sehr konzentriert hier bei Johannes und er kümmert sich nicht so viel um alles Tralala drumherum. Er ist immer sehr bei Jesus. Ich glaube, Weil Gott mich über Wasser hält. Habe ich mal so eine Brücke mitgebracht. Wenn ihr das googelt, müsst ihr mal die 10 Brücken, bei denen einem die Knie zittern, könnt ihr das googeln. Also das war noch die harmloseste von den Brücken. Die anderen waren wilder. Aber ich wollte einfach nur so ein Bild dafür haben. Jesus begleitet mich durch meine schweren und durch meine guten Tage. Er ist nie fort. Ich habe es eben schon mal gesagt. Ne? Eher sind wir nicht da, wo er ist, als er nicht da, wo wir sind. Glaube braucht diese Beziehung. Das ist ein Zitat von Hans-Joachim Eckstein. Und manchmal ist es ja so, ja, wir hören eine Predigt und wir nehmen so ein paar Elemente damit raus. Wenn es gut läuft, können wir uns heute Nachmittag noch dran erinnern. Aber wenn ihr da weitergehen wollt, weil ihr sagt, ah, so ganz richtig, ach, ich weiß nicht, ich könnte noch ein bisschen mehr darüber lesen, lest mal ein paar Sachen von Professor Eckstein, weil er hat sich mit dem Römerbrief beschäftigt und spricht eigentlich immer nur über Glaube. Und Glaube braucht Beziehung und er macht das sehr, also er holt das sehr in unseren Alltag. Das gefällt mir immer sehr gut. Wie wir diesen Glauben leben und wie wir ihn ausdrücken, was er in uns bewirkt, womit wir ringen, das ist sicherlich immer sehr unterschiedlich. Ich habe vorhin schon gesagt, ne, Martha kommt mir sehr, sehr nah. Wir gucken jetzt noch mal kurz auf Maria. Vielleicht kommt die einem von euch nah. Das ist so ein bisschen auch, das hat ja was mit Persönlichkeit zu tun, wie man sich dem Glauben nähert. Also wenn wir jetzt Martha anschauen, dann würde ich sagen, Martha erweist sich als ein Kopfmensch. Die kennt sich mit religiösen Traditionen aus, die sagt das Richtige zur richtigen Zeit. Sie war sicherlich eher eine ungewöhnliche Frau für ihre Zeit, in der sie gelebt hat. Und auch im Angesicht eigentlich einer persönlichen Katastrophe bleibt ihr Glaube relativ zweifelsfrei, würde ich mal sagen. Sie glaubt auch schon, bevor ein Wunder geschieht. Das ist jetzt auch nicht so schlecht für Glauben. Aber Martha kommt an ihre Grenze, als dieser Glaube zu so einem ganz handfesten Erlebnis wird. Weil da sagt sie, und das ist eine Stelle, über die müssen wir mal alle lächeln, Jesus will ja dann Lazarus auferwecken und er sagt, wo ist er denn? Und dann sagt sie, ja, der liegt im Grab. Ich kann mir das Gesicht schon vorstellen, oh, Jesus, da willst du jetzt nicht wirklich hingehen. Der liegt im Grab und ist auch schon zu. Und genau, der wird es nämlich zu physisch, zu konkret, nicht so lecker. Sie sagt nämlich dann zu ihm, Herr, der stinkt schon, der liegt seit 4 Tagen. Da habe ich Kopfkino, das kann ich mir genau vorstellen, wie das war. Als würde das für Gott irgendeine Rolle spielen, aber so sind wir. Ja, da sind wir sofort extremst menschlich. Ja, das denke ich auch näher gekommen, also da willst du nicht wirklich hin. Okay, gucken wir auf Martha. Martha offenbart einen anderen Prototyp des Glaubens. Maria, Entschuldigung, völlig falsch hier. Maria, die ist ja erst gar nicht im Geschehen. Später in der Geschichte sagt Martha zu ihr, als Martha das alles so erkannt hat, sagt sie zu ihr ganz heimlich so, geh mal schnell hin zu Jesus. Und dann eilt sie interessanterweise mit dem gleichen Satz auf den Lippen, Mensch, Herr, wärst du hier gewesen zu Jesus. Das ist zwar verzögert, aber im Grunde genommen eigentlich genau gleich wie bei Martha. Aber etwas ist anders. Wir lesen, dass Maria weint. Maria ist emotional betroffen, sie trauert ganz offensichtlich um ihren Bruder. Wer will ihr das verdenken? Sie ist erschüttert und sie gibt sich diesen Emotionen hin. Das lesen wir von Martha überhaupt nicht. Ihr Glaube und ihre Liebe zum Herrn, die suchen da auch nach einem Ausdruck. Sie schmeißt sich Jesus vor die Füße, kniet sich dahin. Das ist alles nicht so sauber wie hier, das wissen wir. Das ist schon auch, das hat Dramatik, diese Szene. Und passt eigentlich auch dazu, was wir später von ihr hören, dass sie ihm ja kurz vor ihrem Tod die Füße salbt, auch eine sehr persönliche, sehr intime, aber auch eine sehr emotionale Geste. Das passt zu ihr. Sie durchlebt alles emotional, während Martha alles durchdenkt. Gut, und dann haben wir noch Lazarus. Das ist ja eigentlich die Hauptfigur, ne? Hat nichts zu sagen, ist schon verstorben, aber eigentlich ist das eine zentrale Figur. Und wir erfahren von ihm eigentlich nur, dass Jesus ihn liebt. Und dann, dass er krank ist. Und danach, dass er tot ist. Da hat er noch nichts gesagt dazwischen. Er ist eigentlich handlungsunfähig. Aber auch er erweist sich als ein interessanter Prototyp des Glaubens. Weil er ist der Einzige, der direkt auf die Stimme seines Herrn reagiert. Agieren kann er ja auch nicht. Aber er reagiert. Jesus ruft nur ein Wort. Zunächst ruft er Lazarus. Und dann sagt er ihm, was er tun soll. Komm raus. Er reagiert. Er diskutiert nicht, er fragt nichts, er wirft sich Jesus nicht zu Füßen, er weint nicht, er spricht nicht über seine Emotionen. Was wir hören ist, er steht auf und geht. Aber er ist der Einzige, der an seinem eigenen Leib erfahren hat, was es heißt, wenn Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, denn Lazarus lebt. Und er ist ein Freund Jesu, ohne große Worte, ohne große Gesten. Ich kenne noch einen zweiten Mann in der Bibel, von dem wir auch ungefähr genau so viel wissen, aber immer sagen können, war extremst gehorsam dem Herrn. Fällt euch einer ein? Ist nicht lange her, haben wir über ihn gesprochen. Josef, genau. Ja, der beeindruckt mich auch. Der Herr sagt zu ihm, da kommt ein Kind. Ne, schwierige Situation. Das nächste, was er sagt, ist, renn mal aus dem Land. Ist besser für euch. Nächster Satz, komm mal wieder. Dazwischen hören wir nichts über Josef. Ne, das ist ein bisschen wie hier. Ohne große Worte, ohne Gesten und trotzdem sehr, sehr, sehr kraftvoll. Gerade in Lazarus' größter Schwäche hat sich die Herrlichkeit des Herrn als ganz mächtig erwiesen. Und deshalb kann Lazarus in den nächsten Kapiteln, passt nicht mehr heute in die Predigt, aber in den nächsten Kapiteln, uns zeigen, wie er neue Menschen zu Jesus bringt und sie für ihn begeistert. Also das sind jetzt mal so drei Modelle, die wir hier aus dieser Geschichte rausholen können, wie man Glauben leben kann oder wie er seinen Ausdruck findet, wenn er mit der vollen Härte des Lebens eigentlich getroffen wird und wie es uns gelingt, da an Gott trotzdem festzuhalten. Ich empfinde deshalb diese drei Geschwister in dieser Geschichte eigentlich als ein Spiegel für uns selber und für unser Verhalten. Und ich empfinde es auch als eine Einladung, so zu entdecken oder sich selber so zu entdecken in diesen Typen, in Martha, in Maria, in Lazarus. Und ich verstehe dann auch so ein bisschen besser, warum Gott mir vielleicht anders begegnet als dir oder dir. Wir hören alle anders. Ich habe vorhin gesagt, ne, die mit dem Appellohr, gibt natürlich auch noch die anderen. Die, die nichts hören, die diese Ohren gar nicht aufhaben. Die machen uns alle wahnsinnig. Glauben heißt für wahr halten. Und da habe ich eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Und die gehen sehr so, die beiden Möglichkeiten. Entweder ist Glauben etwas, was ich mir vorgenommen habe, frei nach dem Motto, das muss ich jetzt glauben. Die Steigerung davon ist, ich muss, glaube ich, noch ein bisschen mehr glauben. Aber da wird Glauben zu einer Leistung. Und das passt in mein Leben. Ne? Da verlange ich was von mir ab, wie meine Lehrer früher oder wie mein Ausbilder oder wie meine Mutter oder wie wer auch immer in eurem Leben. Es wird eine Leistung, die es zu erbringen gilt. Und das kostet uns Kraft und Energie und Anstrengung. Und am Ende aller Tage haben wir keine Lust mehr dazu. Kann das jemand nachverfolgen? Oder aber, ich schäme mich dann auch noch, wenn es mir nicht so gut gelingt. Schäme mich meiner Gedanken. Trau mir da nicht über den Weg, trau Gott nicht über den Weg. Oder, ach, was die wieder alle haben, ach, ich sag mal besser nichts. Leute schämen sich dann. Oder aber ich verstehe, dass Glauben Vertrauen bedeutet und keine Leistung ist, die sich in mir gründet. Glauben ist ein Geschenk, sagt Eckstein. Ein Geschenk, das Gott für uns hat. Glauben ist dann ein Loslassen bei Gott und sich von Gott her zu bestimmen zu lassen, nicht selber alles schon zu entscheiden und sich auch von Gott her zu verstehen. Und das führt zu einem gesunden Glauben und der entlastet uns. Der beschämt uns auch nicht. Weil da bleiben wir die Fragenden. Da fragen wir Gott, was ist der Plan? Und das mehrt unseren Glauben, wenn wir Gottes Plan immer Stück für Stück für Stück erkennen können. Und es gelingt uns nicht immer gleich gut, aber ehrlich, das ist kein Problem. Martha brauchte viele Schritte, habe ich euch alle vorgeführt. Ne, viele Schritte, bis sie da angekommen ist, dass das von hier nach hier geplumpst ist. Aber neutestamentlich betrachtet ist Glaube die Fähigkeit, mit diesen Widersprüchen zu leben, auszuhalten, dass das, was wir gesungen haben, nicht in jedem Leben jederzeit gleichermaßen gut zu sehen ist. Der Glaube hat nicht, was er sieht im Blick, sondern das, was er noch nicht sieht. Kennt ihr den Vers aus Hebräer? Ja? Und ganz ehrlich, diesen Glauben wünsche ich uns. Denn für 2020 gilt das, was auch schon für 2019 galt und wahrscheinlich auch für 2021. Gott ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und wir können uns darauf verlassen. Wir müssen uns nur dazu entscheiden, dass wir das wollen. Und den Glauben in uns generieren. Ich habe extra Psalm 139 ausgewählt, weil ich finde es immer ganz schön, wenn Predigten praktisch enden und ich irgendwas damit machen kann. Und manchmal ist es ja so, dass man über so ein Thema nachdenkt und dann sagt, ja, Christina, aber was soll ich denn heute Nachmittag mit den ganzen vielen Gedanken, die du hier hattest, machen? Oder, ah, da fehlen mir die Worte. Ich weiß gar nicht, wie kann ich denn mich Gott da überhaupt nähern? Psalm 139 sagt dir ganz viel darüber, wie Gott dich sieht. Fang doch mal an, das zu glauben. Dann wirst du schon einen ganzen Schritt weiter. Oder sing das Lied, You are good. Da steckt so viel Weisheit und Wahrheit drin. Sing es einfach. Und besonders in den Situationen, in denen du zweifelst, dass Gott da ist, ne, dieses Wärst du hier gewesen Ding. Singt Lieder, die euch auferbauen. Die euch das selber zusprechen. Singt es euch selber zu. Das hilft. Klingt blöd, ist aber einfach. Kann man einfach mal machen. Und es wird euren Glauben tatsächlich erhöhen. Das wünsche ich mir für euch. Und ich würde gerne zum Schluss noch beten. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir uns darauf verlassen können, dass du da bist. Du bist die Auferstehung und das Leben. Und selbst wenn unser Leben endet, ist es nicht zu Ende. Du hast dem Tod die Macht genommen, du hast ihn überwunden. Und so bist du auch mit uns der Überwinder unserer Probleme, unserer Sorgen, unserer Nöte, unsere Ach, hätte ich doch. Und Vater, wir wollen glauben können. Aber in unserem Kopf ist viel Realismus und viel von unserer eigenen Welt. Und wir können nicht so gut eintauchen in deine Welt und wir brauchen deine Hilfe. Und deshalb bitten wir dich, dass du uns den Glauben schenkst. Vater, und wir wollen eines Tages so sicher wie Martha sagen können, ja, ich glaube. Glaube, dass du der Christus bist, der Retter meines Lebens. Und so bitte ich dich, dass du mich und dass du meine Geschwister hier heute Morgen, dass du uns dazu befähigst, unseren Glauben zu mehren. Und dass wir am Ende dieses Jahres zurückgucken können und sagen können, ja, ich glaube. Und es ist wieder ein Stückchen mehr geworden. Vater im Himmel, wir danken dir so sehr, dass du uns Jesus auf diese Welt geschickt hast, dass du ihn uns gleich gemacht hast, dass es nichts gibt, was er nicht kennt, was menschlich ist. Aber dass du ihn auch darüber hinaus erhoben hast, zu dir zurück in den Himmel, damit wir eine Ewigkeitsperspektive haben. Vater, wir danken dir. Amen.